begeistert in Zeiten von Corona. Ja, natürlich hoffe, dass sie in meiner Wortkreation, mir finde ich begeistert, aber ja, festgestellt, das gibt es schon lange. Ist ja gleich, Witz beiseite. Begeisterung ist etwas Wunderbares, oder? Ich weiß nicht, ob jemand gestern den Jubel hat gesehen von Carlos Bernegger, den sie gewonnen hat, der jetzt ganz Berner Oberland raus ist gegangen wahrscheinlich. Begeisterung ist etwas Herrliches. Oder wenn man Vater oder Mutter wird, oder das zweite Mal das wird, wie es ja das kann geben, und es gerade um mich gegeben hat, die Woche. Beheilig geistert, Katrin Möller hat es schon ein bisschen gesehen, ist nun mal eine andere Dimension. Und ich meinte, das Vollsein vom Heiligen Geist, von dem himmlischen Geist, Atasein von dem ausgefüllt, Trieben vom Heiligen Geist, ist von Substanz her nun mal einfach eine andere Dimension. Und ich behaupte, geisterfüllte Christen sollten in Zeiten, wie wir sie jetzt haben, mit dem Geist einen Unterschied ausmachen. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, liebe Gemeinde hier, ich kann es nur so sagen, die Krise, die wir haben, und es ist die grösste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Es ist die grösste globale Krise, das will man gar nicht verleugnen. Und die macht mit uns etwas, und je nach Typ und je nach persönlicher Betroffenheit reagieren wir so oder so. Ich hatte nicht vorher etwas gesehen von Angst. Da drin ganz sicher ein grosser Treiber. Vielleicht bist du beschimpft worden, weil du dich impfen lassen. Vielleicht bist du beschimpft worden, weil du dich nicht impfen lassen. Vielleicht auch von Mitchristen. Nur für ein Beispiel. Aber in Gottes Wort, wir gehen jetzt gerade rein in einen Text, in Gottes Wort ist uns eine hervorragende Hilfe und vor allem eine hervorragende Kraft beschrieben, wo genau in dieser Zeit so wichtig kann sein. Nämlich die Kraft vom Heiligen Geist. Und ich möchte jetzt einen Weg machen. Es ist nicht eine Corona-Predigt, bewahre mich. Aber wir machen jetzt einen Weg durch einen Text und gehen am Schluss im Zusammenhang mit der jetzigen Zeit quasi zur Anwendung. Der Text ist Epheser 4, 1 bis 6. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das diese Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Für was der Heilige Geist? Was bitte ja Basis? Für was der Heilige Geist? Die erste Sache. Der Heilige Geist wirkt Glauben und wirkt Rettung. Der Apostel Paulus ist hier, wo er den Brief schreibt, höchstwahrscheinlich in Rom, also der Ort weiß man nicht sicher, die Gefangenschaft ist klar. Und er schreibt in eine 1500 Kilometer Luftlinie entfernt die Stadt Ephesus, damals sehr, sehr bekannt. Warum ist er in der Gefangenschaft? Er ist einfach zu Jesus gestanden. Und mit euch ging, das ist irgendwie alle schon Anhaltspunkt, wenn jemand, der für sein Bekenntnis so weit geht, keine Abstriche macht, dass er gefangen genommen wird, dann ist es gut, wenn wir auf ihn hören. Dann hat er etwas zu sagen, das überzeugt. Wir kennen beim Paulus natürlich auch viel Biografisches, schon aus dem Neuen Testament. Er war Pharisäer, Jod. Er war am Anfang ein brutaler Verfolger von den Christen. Er hat sie quasi zur Hinrichtung geschleppt. Oder sie ist ja gegeben nachher auch. Und bis er da in Damaskus, oder in der geraden Straße, die kann man sicher heute noch angucken, die Jesus-Begegnungen hatte Und nachher Hananias, ein Jünger von Jesus, wahrscheinlich kniezitternd, hätte der Paulus treffen sollen, weil Paulus ist eben ging als Saulus, als Christenverfolger bekannt gewesen. Und dort ist am Paulus, oder eben vorher Saulus, im doppelten Sinn sind mir die Augen aufgegangen. Er war ein paar Tage blind gewesen. Und der Heilige Geist ist auf ihn gekommen. Und in der Begegnung mit dem Hananias ist er getauft worden. Das lesen wir in Apostelgeschichte 9. Im Johannes 16, das ist also ein bisschen vor der Begebenheit, hat Jesus zu den Jüngern gesagt, ich muss in den Tod gehen, ich würde auferstehen und mich unter euch sein und nachher gehe ich in den Himmel. Aber anstelle von mir kommt der Heilige Geist. Und er hat ihn gesehen, ganz ein wichtiger Satz, und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Wir merken eine ganz, ganz wichtige Grundlage, warum, was macht der Heilige Geist? Ja, das mit 22 wirklich ganz so, wie das da beschrieben ist, erlebt das Wirken vom Heiligen Geist. Ganz kurz dazu, dass ich zuerst ein paar Gespräche mit meinem Bruder, der begeistert war von Jesus, der mit Jesus hat das Leben angefangen. Ich bin so ein bisschen, ich habe gewisse Sachen gewusst vom Evangelium, sehr so traditionell. Und ich habe meinem Bruder einfach so zugelassen, so nach dem Motto und sehr stolz. Ja, erzähl mal, das ist noch interessant. Aber mit jedem Monat, wo wir darüber geredet haben, ist es für mich ungemütlicher geworden. Und irgendwie fast ein bisschen bedrängend, aber nicht, weil er mir droht oder die Hölle heiss gemacht. Das war eben das Wirken, das wunderbare, das sonderbare Wirken vom Heiligen Geist. Plötzlich habe ich die gleichen Sachen, die ich da ein paar Monate vorher noch so flapsig habe, von mir gewissen, ja, das kann ich mir nicht vorstellen und es braucht keine konkrete Beziehung, habe ich das einfach in mir nicht mehr können, so wegstossen. Und nach 12 Monaten habe ich erkannt, und das war eben das Wirken, habe ich erkannt in meinem Herz, ich bin wirklich ein arroganter Socken vor meinem Schöpfer. Ich will selber, ich habe das Gefühl, das geht. Und ich habe erkannt, ich habe zuerst mal erkannt, ich habe die Jesus-Geschichte schon lange gekannt, schon seit Kind, aber zuerst mal habe ich verstanden, Jesus ist der grausame Tod gestorben, auch wegen mir. Und ich habe gemerkt, das war wirklich nötig, die Sühne, die Schuldenerlassung durch den riesigen Preis. Und am 8. Februar zu Frutig, am Nachmittagsgottesdienst vor Zeugen, in einem Gebet, sieht Jesus, ja, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich bin am Hagand. Also, und das hat der Heilige Geist bewirkt. Das hätte ich mir ein Jahr vorher nicht vorstellen können. Ich wollte nicht zu den Stündlern gehören, zu denen, die da so unterwegs sind. Das hat der Heilige Geist gemacht. Also, das ist ein erstes Wirken. Jetzt eine zweite Sache. Der Heilige Geist wirkt in den Geretteten, in den Gotteskindern. Die Bibel sagt, wenn ein Mensch die Grundschuld, wie ich es jetzt ganz in Kürze von mir erklärt, und das können auch längere oder kürzere Prozesse sein. Wichtig ist, dass es mit Verstand und auch mit dem Herz etwas zu tun hat. Wenn jemand die Grundschuld, die Grundautonomie, die Frechheit vor dem Schöpfer einsieht und das Kreuz versteht und den Retter wirklich von Herzen ernstlich annimmt, dann sieht die Bibel, da geschieht eine Wiedergeburt, ohne gewirkt durch den Heiligen Geist und ab da ist der Heilige Geist in so einem Mensch. Wir sehen da Stelle dazu, jetzt bin ich zu weit, Römer 8, 9, ihr aber seid nicht mehr von eurer eigenen Natur bestimmt, das schreibt er natürlich eben zu Christen, sondern vom Geist, so gewiss der Geist Gottes in euch Wohnung genommen hat. Wer diesen Geist, den Geist von Christus, das andere Wort für den Heiligen Geist, nicht hat, gehört auch nicht zu ihm. Es gibt kein Christsein ohne Heiliger Geist. Und das andere, andersherum, ist auch wahr. Oder 1. Korinther 3, 16, wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Liebe Gemeinde, ich weiss, das ist für viele Wiederholung, vielleicht auch für Zuhörer viele Wiederholung, aber Ich möchte uns neu bewusst machen, was der Geist Gottes, das Geschenk, das Wunder für eine Kraft ist, für eine Ausrüstung ist. Und ich meinte, es wäre der Wert, um mal einen Luftsprung zu machen oder zu jubeln, dass der Heilige Geist mit der Wiedergeburt in uns kommt. Wir werden noch weiter sehen. Der Epheserbrief, er hat auch noch zweimal vom gleichen Vergleichsbild. Er sieht, das ist wie ein Siegel. Und Kathrin, habe ich gebeten, dass ich ihr etwas demonstrieren darf. Ich habe etwas gebastelt. Das ist nicht ganz, der Gebrauch schon, oder? Aber das wäre das Siegel, der Siegelstempel. Und jetzt, Kathrin, komm doch mal. Wenn ein Mensch, kannst du rücken zum Publikum, wenn ein Mensch den Glaubensanfang macht, dann gibt es vom Himmel wie ein Siegelstempel, der bei uns bleibt. Und für das noch etwas verdeutlichen, und jetzt Kathrin da etwas den Stempel ankleben. Ich hoffe, vor der Kamera kann man das gut einfahren. Die Hörer sehen das leider nicht, die müssen sich das Leben schreiben. Also, Kathrin hat seit ihrem Glaubensanfang das Siegel. Und das Siegel heisst, ich bin verbunden mit einer Hoheit, mit Autorität vom Heiligen Geist. Und kannst du noch ein bisschen bleiben stehen? Guck es gut an und lesen wir nur den Vers miteinander. In Christus seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand oder die erste Anzahlung oder die erste Ratenzahlung unseres Erbes. Also der Heilige Geist, wo man manchmal sogar auch mit Manifestationen kann erleben oder wo Wunder wirkt, der erinnert uns an das Vollkommene, das dem Himmel einmal kommt. Wir sind versiegelt, wer zu Christus gehört, mit dem Heiligen Geist. Ist das nicht ein Luftsprung wert? Ist das nicht ein Luftsprung wert? Ein Juchzer wert? Halleluja. Gut, kannst du mal einen Platz, jetzt sehen wir es leider eine Zeit lang nicht mehr. Also, liebe Frauen, liebe Männer, wenn du ein Gotteskind bist geworden, dann lebt der Heilige Geist. Die Bibel sagt, wie eine Person ist das, eine eigenständige Person in uns. Und er leitet dich, er erinnert dich, er lehrt uns, er lässt die Frucht vom Geist wachsen, sagt Galater 5. Das ist der Geist Christus, könnte man auch sagen. Der Geist vom Vater in uns. Und ich möchte nur mal den Vers wiederholen, den Kathrin bei Einleitungen sieht. Wenn du zum Beispiel rund um die Pandemie merkst, du bist so viel in Angst und du weißt, du bist ein Gotteskind, dann ist ich Schluss von dem, dass der Heilige Geist, der eben nicht ist ein Geist vor Angst, sondern vor Kraft, vor Liebe und vor Besonnenheit, dann geben wir dem Geist wenig Platz und gib dem Geist Gottes mehr Platz, dann wird die Angst weniger sein. Wir merken, der Heilige Geist, der hat Auswirkungen. Es hängt natürlich irgendwie von uns, wir können dran schrübeln, oder wie viel Platz das überkommt. Ich frage uns, lebst du bewusst mit dem Heiligen Geist? Ich hätte mal einen Buchtitel gegeben. Guten Morgen, Heiliger Geist. Ein guter Titel. Schon gerade am Morgen. Jawohl, der Heilige Geist lebt in mir. Kannst du mir hier zeigen? Kannst du mir da raten? Hilf mir, komm mir zu Hilfe. Ja, erinnere mich. Was ist die Antwort? Was ist Gottes Wille in der Bibel? Das ist der Heilige Geist. Lebst du drin? Ist der Heilige Geist der dich treibt? Weil Römer 8,14 sagt, Kinder Gottes sind die, die sich vom Heiligen Geist lassen, treiben oder leiten. Nimmst du die übernatürliche Kraft in Anspruch? Letzte Woche hat mir der Präsident von unserem Verband von SBM erzählt, er hat mal der Heilige Geist so stark erlebt, dass er 24 Stunden lang nicht mehr auf den Beinen stehen konnte. Er ist nicht mehr selber vom Boden aufgekommen. Das kann so gehen. Wir suchen jetzt nicht unbedingt das, aber das ist schon ein Ausdruck von dieser übernatürlichen Kraft. Und Marco Hoffmann ist jetzt kein irgendwie so ein überabgespaceder Charismatiker. Okay. Gut. kommen wir unserer Pandemiezeit ein bisschen näher mit dem Nächsten. Der Heilige Geist wirkt gesunde, echte Einheit. Wir gehen nochmal in den Text. Vers 2 und 3. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Die Situation in Ephesus, in der Gemeinde, in der damaligen Weltstadt, sie ist auch weltbekannt, sie da wegen der Artemis-Göttin. Die Situation in der Gemeinde war turbulent. Wir merken sie, die Einheit zu behalten, war nicht ganz so einfach. Und das hat vor allem mit ihrer Sache zusammengehangen. Aber vorher möchte ich doch auch noch erwähnen, es war halt auch vor Obrigkeit nicht gerade eine einfache Zeit. Kaiser Nero war dann der Kaiser. Kaiser Nero hat unter anderem seine Mutter ermordet, oder? Also da ist mir die jetzige, unsere jetzige Obrigkeit schon lieber als die Kaiser von damals. Paulus hat die Epheser-Gemeinde sehr gut gekannt. Er hat die mitgegründet und er hat die 2,5 Jahre ganz eng betreut und aufgebaut. Er hat die Turbulenzen gekannt. Und die Turbulenzen sind davon gekommen, dass Heidenchristen und Judenchristen dort, wie auch in anderen Gemeinden, sind zusammen gewesen. Und Judenchristen, die einfach fast nicht können damit leben, dass man gerettet werden kann, allein durch den Glauben. Die denken, müsste sie nicht nur ein bisschen jüdisch sein? Müsste sie sich nicht mindestens beschneiden, die neuen Christen? Und das ist ging mir lauter geworden. Und im Epheser 2 sieht eben Paulus, ab den Versen so 13, 14, sieht er, in Christus bringen wir die beiden Ethnien wirklich zusammen. In Christus. Christus ist der, der eint. Und nicht noch ein bisschen mehr dazu, eben wie Beschneidung. Das ganze Thema, das hat hier beim Apostelkonzil, die wissen, was das ist, das war ein Konvent, Apostelgeschichte 15, beschrieben, also vor dem Epheserbrief geschrieben. Das war dann eine Zusammenkunft. Und dort war ganz, ganz eine gefährliche Zeit für das Gottesvolk, dass sie sich zuerst mal abeinander sprengt, dass sie gespalten werden. Und zwar war genau das Gleiche. Sie waren Leute unterwegs, die ich sehe, es ist ganz klar, für wirklich Christ sein, gerettet sein, muss man sich, glaube ich, schneiden. Und die Leute, die Verantwortlichen, dann hat es länger schon einfach Hummer machen. Und was haben sie gemacht? Und das ist eine wichtige Frage, gell? Und wenn diese Frage damals nicht geklärt wurde, hätten wir ewiges Chaos, was ist gerettet sie und was nicht. Was haben sie gemacht? Haben sie gehetzt? Haben sie Posts verschickt? Haben sie einander Glauben abgesprochen? Wahrscheinlich ist es auch in die Richtung gegangen. Aber es ist immerhin um eine Heilsfrage gegangen, nicht um eine Impffrage. Um eine Heilsfrage. Sie sind zusammengekommen. Sie haben zusammen geredet in Jerusalem. Und sie haben gerungen vor Gott. Und auch unter anderem durch ein Wort vor Erkenntnis. Sie sind zu einer Lösung gekommen. Sie haben einen Kompromiss geschlossen. Also respektive der Grundlage ist geblieben, allein durch den Glauben wird jemand gerettet. Aber dann ist ein Kompromiss geschlossen, in dem das 4 Sachen haben sie auch den Heidenchristen, also den nicht-jüdischen Christen, auferlegt. Ihr seht das auf dem Predigtblatt, ich will das nicht länger ausführen, das wäre noch etwas für sich. Aber weil etwas von dem gar nicht Sünde ist, ist es wirklich eine temporäre Kompromisslösung gewesen und nicht etwas, das gegen für alle verboten ist. Ihr könnt es selber dort auf dem Blatt nachlesen. Das ist auf der Homepage zu sehen und auch Papiere hier draussen. Die Frage, die fast hat die Sache auseinandergejagt wegen dem Heil, die hat jetzt in Ephesus ging und nachher gewirkt. Und das spürt man im Epheserbrief. Darum ist 35 Mal heisst es, die Lösung ist in Christus sein. Paulus schreibt 35 Mal in diesem Brief, in Christus ist die Einheit. Aber jetzt möchte ich dort doch noch ein bisschen weitergehen, weil er tut es auch noch ein bisschen entfalten. Was ist gesunde Einheit? Um was sollen wir wirklich kämpfen als Nachfolger Jesu? Weil es gibt auch viele Kompromisse. Ein bisschen Buddhismus, ein bisschen das und das. Ja, aber wir können ja schon zusammen beten. Es gibt auch viele Kompromisse. Und die breite Einheit, Wir gehen nochmal in Vers 3. Paulus sagt, setzet alles daran, die Einheit zu bewahren. Wir könnten ja sagen, pressiere oder sputze dich oder leg alle Nachdruck auf das, was ich jetzt sage. Habt ihr auch so Sachen, wo man euch anmerkt, das ist euch ganz wichtig. Auf das ist ganz vieles ausgerichtet. Auf das Ziel. Ich mag mich besinnen, als ich zuerst mal meine jetzige Frau Sandra hinbrachte zu meinen Eltern, habe ich gehofft, dass ihr das mein Aufwachsenort gefällt, dass meine Mutter gut gekocht hat, dass einigermaßen aufgeräumt ist, dass die Eltern einen guten Lohn haben, dass das weitergeht, oder? Weil ich alles daran gesetzt habe, ich möchte die Frau heiraten. Es ist jetzt nur ein ganz persönliches kleines Beispiel, aber das meint Paulus, setzt alles da drauf. Starkes Wort, wie das Paulus sagt. Die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Habt ihr gemerkt? Die Einheit, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Das heisst doch, der Heilige Geist ist per se ein Geist vor Versöhnung, vor Einheit suchen. Gesunde Einheit, nicht zu grosser Kompromiss, aber wo Einheit schenkt. Darum sind sie beim Apostelkonzil auch, sie sind ja zusammengeblieben. Muss man für Einheit haben, da drin, in diesem Sinn, in allem gleiche Meinung haben? Nein. Muss man für Einheit haben, da drin, den gleichen Kirchennamen haben? Nein. Natürlich ist es schade, dass es so viele Denominationen gibt, so viele Spaltungen. Aber das ist nicht entscheidend. Muss man möglichst viel zusammen machen? Das ist die Einheit in Christus. Ach Quatsch. Die Einheit ist an einem anderen Ort. Lassen wir, wie Paulus jetzt die Einheit weiter definiert. Und zwar eine siebenfache Einheit. Interessant. Die heilige Zahl 7. Er sieht, sein Frieden, Jesu Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies. So, jetzt kommen 7 Sachen. Für die sollen wir kämpfen. Und Sorge dazu. Ein Leib. Es gibt etwa 33'000 verschiedene Kirchen inzwischen. Denominationen. Wie gesagt, das ist schade, die Spalterei. Aber es gibt irgendwie nur ein Leib Jesu, eine Ekklesia. Und zwar bestehend aus all denen, die Gottes Rufe angenommen in ihrem Herz. Die gehören zu diesem Leib. Ein Geist. Es gibt nur einen Heiligen Geist. Der, der am Anfang über dem Wasser ist geschwebt. 1. Mose 1. Und der, der Jesus sieht, wo ich denen gebe, wo der Vater darum bitte. Lukas 11. Eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Die feste Hoffnung. Ja, was haben wir für eine Hoffnung? Wenn wir uns schon Gläubige nennen und Hoffnungsträger. Dass wir ewig werden beim Herr sein und ganz im Reich stehen. Ein Herr. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Nur durch mich. Wer Jesus zum Herrn gemacht hat, hat keinen höheren Herr, sonst hat er einen Götz im Leben. Und da sind wir auch immer herausgefordert. Kann sich einen Götz herrschleichen? Dann muss er fort. Sonst kann ich auch nicht so Lieder singen, wie wir gesungen haben. Jesus soll das Haupt sein von der Gemeinde. Jesus soll das Haupt sein von der Fimi tun. Jemand, der sich aufnehmen hat, sieht, ja, ihr Gemeinde, habe ich den Eindruck, das ist Jesus zu Haupt. Ich bin fast geschmolzen. Also, ich meine, das ist jetzt einfach eh Meinung, aber es hat mich so gefreut, so berührt. Das ist unsere Absicht. Jesus soll uns Haupt sein. Wir wollen auch nicht Regenten. Die Leiterschaft. Ein Glaube. Es gibt nicht einfach ein Privatglauben. Ja, ich sehe es ein bisschen so. Der Glaube, seht ihr, wenn wir 10, kommt aus der Predigt und Predigt von einem jeglichen Wort von Christus. Der Glaube muss auf dem Wort Gottes basieren. Eine Taufe, Taufpraxis mag verschieden sein. Aber dass wir getauft werden, und zwar nicht irgend auf etwas, sondern auf den Tod und auf die Auferstehung Jesu. Und wer zu diesem Herzensschritt vom Alter oder warum auch immer, noch gar nicht befähigt ist, den Entscheid zu treffen für einen solchen Schritt. Wer noch gar nicht eigenständig kann glauben, da kann man aber nicht von, könnte man aber nicht von einer Taufe reden. Und siebter, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Und übrigens, die sieben Sachen, die kann man alle entweder dem Jesus, dem Sohn, dem Vater oder dem Heiligen Geist zuordnen. Die sind alle zuordnungsbar. Und der dreieinige Gott lebt irgendwie die Gemeinschaft, die Einheit, in der Vielfalt von drei, vorbildlich. Nur so ein Nebengedanke. Lass sich auch darüber nachdenken. Einheit in Vielfalt. Liebe Gemeinde, das ist das Band vom Frieden, sagt Paulus. Wo wir mit allem, was wir können und können anwenden, sollen bewahren. Und liebe Gemeinde, viele tun, ganze Oberländer, Gottesvolk, ich glaube wirklich, das ist ein Ruf Gottes im Moment. Dass Gottes Volk diesbezüglich anders tickt. Anders tickt, anders reagiert. Das ist ein Anliegen vom Heiligen Geist. Und mit dem Heiligen Geist ist das auch möglich. Es geht nicht um Einheit, um jeden Preis, ich sage es nochmal. Falsche Lehre sollen wir nie gut heissen. Sünde sollen wir nie gut heissen. Aber das Band von diesen sieben Sachen, da sind Christen eins. Und für das sollen wir kämpfen. Hebräer 12, überspringen jetzt 2. Korinther 13, 13 nochmal. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die gute Nachricht übersetzt das. Die Gemeinschaft stiftende Kraft des Heiligen Geistes. Augustinus, der Kirchenvater, hat gesagt, im Wesentlichen Einheit. In diesen sieben Sachen, dem Band vom Frieden, den Paulus aufgezählt hat, Einheit. Im zweifelhaften Freiheit unter den Christen. In allem oder überall die Liebe. Wir kommen zurück. Beheiligt geistert sein in Zeiten, wie wir sie jetzt sehen. Liebe Gemeinde, sind Corona-Massnahmen-Fragen oder Impffragen, Heilsfragen? Nein. Oder Frage von Sünde oder nicht Sünde? Nein. Ja, was ist denn dem übergeordnet? Was ist unser erster Auftrag, den wir uns sollen verwenden? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, Apostelgeschichte 1,8, und werdet meine Zeugen sein, Zeugen von einem Gott, der Einheiten geschaffen hat, der Versöhnungen geschaffen hat, sogar zwischen Juden und Nicht-Juden. Das war nicht so einfach. Wenn man die Nahöstlichen, das Temperament ein bisschen kennt. Wo sollen Zeugen sein für ihn in Zeiten mit ganz schwierigen Kaisern, wo es Paulus hat erlebt, in Zeiten, wie es jetzt ist. Das ist unsere Aufgabe. Ich möchte mit ganz praktischen Beispielen aufhören. Wie wir als geisterfüllte Menschen heute können den Unterschied ausmachen können. Ich würde ganz konkret, ich bin geimpft. Schon ein paar Monate. Mein Co-Pastor ist nicht geimpft. Ist er jetzt gottgläubiger? Ist er biblischer? Oder bin ich solidarischer? Merkt ihr, jetzt geht es gerade um mich los. Was für Frage? Wir zwei disputieren manchmal heftig über das Thema. Und ich finde es gut, ich höre, auch sonst im Staff, wir hören von beiden Seiten Meinungen. Finde ich wichtig. Zusammen reden, ganz wichtig. Aber Wir sind unverändert durch einen Heiligen Geist an dem wichtigsten, viel wichtigeren Auftrag. Jesus Christus zu bezeugen. Und da schätzen wir uns und da helfen wir einander. Und da lieben wir einander und da fördern wir einander. Zweites Beispiel, Kleingruppe. Und da haben wir schon heftig diskutiert. Und wie gesagt, ich finde das gar nicht schlecht, mit Respekt einander nicht zu heil absprechen, für die oder die andere Position. Aber ich mag mich gut sehen, einmal hat ein Mann, ein Mitchrist, den ich sehr schätze, hat so nach einem heftigen Ding gesagt, aber etwas machen wir nicht. Wir hören nicht auf, miteinander zu beten, dass das Reich Gottes bauen wird. Und gerade in der jetzigen Zeit. Halleluja. Das ist die Sicht, wo sich Jesus wünscht für Gottes Volk in dieser Zeit. Bundesrat Bachmann hat es weise gesehen. Der Feind ist und bleibt das Virus, nicht die andersdenkenden Mitbürger. Katrin, komm nochmal vor, zeig nochmal das Siegel. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe mich auch schon erbärmlich aufgeregt. Ich gebe es zu. Aber das hat nichts zu sagen. Wir haben einen Auftrag, der ist x-mal höher. Ich möchte mich dort erreifen, dass sich mehr Menschen zu Jesus hinwenden. Ich möchte mich für das erreifen. Ich habe mich auch schon geschämt, dass ich mich aufgeregt habe. Dass ich innerlich Leute auch schubladisiert und klischiert. Finde ich nicht in Ordnung. Und dort ging um mich umstellen, dem Heiligen Geist, dem Siegelplatz zu sagen, um was geht's? Es geht für uns nicht um die medizinische oder politische Frage. Es ist eine medizinische und eine politische Frage in allererster Linie. Für uns geht es darum, Reich Gottes zu bauen. Ich glaube, Geist erfüllt die Menschen in Corona. Bei allem wachsam sein, von dem haben wir jetzt nicht geredet, das gehört dazu. Es gibt rote Linien. Apostelgeschichte 5,29, man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist Realität, das kann mal kommen. Und das ist schon mal nötig, dass Leute das sehen. Aber im Moment scheint das nicht angebracht, sondern im Moment Geist erfüllt die Christen. Sie sind Christen, die Versöhner sind und Botschafter von Jesus Christus und vom Evangelium. Jesus ist mein König. In seinem Auftrag ist mein erster Auftrag. Und ich nehme mich da ganz rein. Du deine letzten Monate überdenken. Und wenn du merkst, ich bin so manchmal in das andere reingeraten. In die anderen Diskussionen. Ich habe wirklich Leute im Herz verachtet, weil sie nicht meine Meinung hatten. Oder ich habe Obrigkeit verachtet, vielleicht sogar noch mehr als das. Oder was auch ging. Bitte um Vergebung. Du Buße. Das ist nicht in Ordnung. Und sag, Heiliger Geist, füll du mich ganz. Der Versöhnergeist, der Einheitsgeist, füll du mich ganz. Dass ich mit zu diesen Christen darf gehören, die einen Unterschied ausmachen. Die nicht mithetzen. Die nicht mit aufreisen. Sondern die auf das Wichtigste herweisen. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Denke darüber nach. Seien wir ganz ehrlich. Kehren wir um, wo wir uns ertappt haben. Sagen wir, Herr, ich will helfen, den Unterschied ausmachen. Ich will helfen, den Unterschied ausmachen. Ich will Mut machen, Hoffnung verbreiten, konstruktiv sein. Amen.